Herzlich willkommen zum MTMT Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200 Kilo Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Mein Herz.
Ja, dein Herz wärme ich. Oh. Ich sitze ganz schön weit weg. Ist es richtig?
Komm doch näher ran hier.
Okay.
Muss doch gar nicht so weit wegsetzen. So Leute, hallo. Willkommen zu einer weiteren Folge vom MTMT Podcast. Dieser Podcast wird präsentiert von Löwenanteil. Ihr habt bestimmt alle eh kein Geld mehr, weil ihr alles in den Black Weeks der von allen Sachen ausgegeben habt. Aber falls ihr trotzdem Nachschub braucht, dann nutzt den Code MTMT. Damit spart ihr 10% auf alles von Löwenanteil. Und ich würde sagen, wir starten heute direkt rein hinein ins Thema. Wir machen heute eine Folge, die haben wir vor längerer Zeit angekündigt. Und das Warten lohnt sich.
Ah, was ist denn jetzt eigentlich
los? Es hat zwar ein bisschen gedauert, aber
Hermann,
wir haben es nicht vergessen. Wir machen heute die Q&A-Folge Dings zu Plyos. Also Plyos Part 2.
Heute weiß ich nicht.
Ich habe vor, was?
Also, ja, wir schauen mal.
Vor ganz langer Zeit habe ich mal eure Fragen zum Thema Plyos eingeholt und die habe ich mir gespeichert und die werden wir heute beantworten. Ja. Also einfach nochmal so ein bisschen sehr praktisch über das Thema plyometrische Übungen sprechen.
Und ich habe mich hier bestens vorbereitet, indem ich quasi halt wirklich
indem ich dir eine WhatsApp-Nachricht geschickt habe. Ja.
Ja, Entschuldigung. Hier steht Plyo-Fragens. An deinem Deutsch muss man also noch arbeiten oder ist es halt so heutzutage?
Das gehört so.
Das gehört so?
Dings.
Sollen wir nochmal ganz, ganz kurz so in 3 bis 5 Minuten nochmal kurz erklären, was das überhaupt ist?
Ja, mach das doch mal.
Nee, ich kann das nicht.
Ach so.
Oder ist es quasi so, hört euch die Folge 1 ein, bevor ihr die Folge 2 anhört?
Wir können ja beides machen. Also hört euch auf jeden Fall die ursprüngliche Plyo-Folge an. Wir haben ja auch auf Delta 2 Beiträge zu Plyos. Ich finde, das lohnt sich sehr, wenn man mit Menschen und Bewegen arbeitet, dass man Repertoire hat, also dass man so ein bisschen Skills und Verständnis hat für Sprünge und Plyos. Ich gucke gerade nach, welche Folge das war, aber ich finde es nicht. Doch, 352 und wir haben die Folge sogar damals Part 1 genannt.
So. Wohlwissend.
Wohlwissend.
Stimmt, ich kann mich an diese Folge erinnern, weil die war nämlich sehr, sehr gut.
Ja, die war super.
Nein, also gerade eben mit diesem Ausblick, dass wir nochmal einen Teil 2 unbedingt brauchen auch.
Sehr, eben sehr viel drin inhaltlich, aber eher theoretisch, würde ich sagen. Ja. Da werden viel die Hintergründe erzählt. Und deswegen bringen wir das heute nochmal, dank euren Fragen, mehr in den praktischen Kontext. Also Plyos, was sind Plyos? Plyometrics. Wir definieren das so, das ist ein Bewegungsablauf, der aus einer Landung und einem Absprung besteht, also wo diese beiden Teile eben verbunden werden zu einer flüssigen, geschmeidigen Bewegung mit einer relativ kurzen Bodenkontaktzeit. Das sind Plyos.
Mhm.
Und Sprünge gibt's auch. Ich glaube, was ein Sprung ist, kann sich jeder vorstellen. Die zeichnen sich dadurch aus, dass die Bodenkontaktzeit länger ist. Also sowas wie ein Boxjump ist eben kein Plyo, weil ich nicht lande und wieder abspringe, sondern weil ich quasi nur abspringe. Und dann habe ich eine Landung und dann ist die Wiederholung vorbei. Genau, das wäre so nochmal ganz grob der Unterschied, dass man sich da was drunter vorstellen kann.
Haben wir uns denn eigentlich jetzt schon intern auf eine deutsch übersetzte Sprache zu Diebtier-Sachen geeinigt, final?
Ja, wir haben vorgestern saßen wir hier zu dritt im Büro und haben hart gestruggelt mit den, also nennen wir es jetzt Hop oder Bound oder Skater oder Plyo oder Skater-Plyo oder Einbeiniger, so und so. Wir haben uns da so ein bisschen drauf geeinigt, ja. Also so im Hinblick auf die Trainings-App haben wir uns auf was geeinigt.
Ja, und was heißt das jetzt konkret?
Na, das heißt in erster Linie, dass wir quasi vorhandene Begrifflichkeiten einfach weiter verwenden, also sowas wie Hop und Bound, weil das halt in der Trainingswelt einfach feststehende Begriffe sind. Und da werden wir jetzt nichts Neues erfinden, aber Deep Tier Plyos übersetzen wir schon in tiefe Sprünge oder tiefe pulsierende Sprünge, damit man sich da vielleicht mehr darunter vorstellen kann. Weil, okay.
Und dann kriegen diese Sachen auch keine, nicht die Bezeichnung Plyo? Weil darüber haben wir beim letzten Mal auch gesprochen.
Genau, die bekommen die Bezeichnung Sprünge.
Okay, weil da hast du ja definitiv eine längere Bodenkontaktzeit und wir haben die aber bis dato ja auch Plyos genannt.
Ja, das ist auch, ich bin ja auch nach wie vor nicht so ganz überzeugt, weil so ein tiefer Plyo, ein Deep-Tier-Plyo, besteht ja immer noch aus Landung und Wiederabsprung. Mhm. Das heißt, aus dem Blickwinkel betrachtet wäre es quasi ein Plyo. Das einzige Problem ist, dass die Bodenkontaktzeit halt länger ist als eine Viertelsekunde. Aber das ist mir, also das ist so ein bisschen Potato-Potato eigentlich. Die Bewegungssequenz ist nach wie vor eben die Kombination aus Landung und Absprung. Deswegen finde ich es auch total legitim, dass man das Plyo nennt. Mhm. Auch wenn natürlich Leute sagen können, ja, mein Plyo definiert sich über eine Bodenkontaktzeit von weniger als 0,25 Sekunden oder so. Mhm. Ja.
Das würde sich ja auch alles beantworten lassen, wenn man eben halt so nach dem Motto Always Be Intentional den Intent der jeweiligen Übung eben klar definiert. Und dann ist die Bodenkontaktzeit ja irgendwie auch inkludiert in der Antwort, wenn man so will, oder?
Im Prinzip schon, ja.
Okay, weil das ist ja schon eine wichtige Sache, die mir natürlich einfach in diesem ganzen Erbsenzählen von wegen das, was du gerade aufgebracht hast, so wichtig ist. Dass, wenn wir halt wissen, was wir machen, dann müssen wir uns auch, glaube ich, nicht daran ergötzen, eine Definition von irgendwas zu wissen. Das heißt,
das ist deutlich wichtiger, ja.
Ja, absolut.
Dass wir wissen, was wir tun und wann wir es tun und so, als sich zu streiten über irgendwelche Begrifflichkeiten.
Genau. Vielleicht ist es eine gute Einleitung in die erste Frage. Warum sind OK, also Overcoming, Plyos so underrated?
Bist du sicher, dass OK für Overcoming steht?
Ja, habe ich jetzt mal erfunden.
Ich glaube, es steht eher für Oberkörper.
Warum sind Overcoming Plyos so underrated? So steht die Frage hier.
Warum sind Oberkörper Plyos so underrated? Das steht da.
Das steht eigentlich nicht da. Aber
ja, du hast ja gestern Oberkörper Plyos gemacht. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass OK für Oberkörper steht, okay?
Ja.
Sind wir jetzt mal ganz crazy.
Ich dachte,
du hast gestern Oberkörper Plyos gemacht. Warum?
Habe ich das gemacht.
Hast du gemacht?
Oh, wow.
Und,
da hast du also gut zugeschaut, habe ich schon gesehen.
Ich weiß immer, was du machst, Andi. Du bist nicht der Einzige, der seine Augen und Ohren während Trainingssessions überall hat, auch wenn du das immer denkst. So. Du bist nicht der Einzige, der alles sieht, was passiert.
Es freut mich ja, dass du auch an anderen Menschen interessiert bist, so wie ich.
Nur an dir.
Ja, okay, oh, das freut mich natürlich noch mehr. Ja, ich habe das gemacht, weil ich denke, dass, also ich habe ja schon vor ein paar Podcast-Folgen oder immer wieder jetzt erzählt, dass der Faktor Geschwindigkeit in meinem Training mir ein wichtiger ist. Und alles, was damit einhergeht, also reagieren können, sage ich jetzt einfach mal. Nicht in einem geordneten System wie, ich sage jetzt einfach mal, in einem Kurzhandel-Bankdrücksatz irgendwie meinen Schulterkomplex durch die Welt zu bewegen, sondern vielleicht auch in einem chaotischeren Umfeld.
Also reaktiv ist da das wichtige Wort.
Oder? Sehr reaktiv, genau. Um das geht's mir.
Ja, und ich glaube, dass dieses Wort, das ist das, was so underrated ist. Reaktives Training. Weil wir im Krafttraining immer alles sehr, sehr kontrolliert und auch sehr langsam machen und sehr willentlich bewusst bewegen, steuern. Und reaktiv bedeutet halt, wir haben überhaupt keine Zeit, irgendwas willentlich zu machen, sondern die Bewegung und die Stabilität oder Stabilisierung, die passiert halt. Und zwar so, ganz schnell. Und wenn man sich zum Beispiel die Funktion von einer Rotatormanschette anschaut, dann wird klar, dass die eben den Oberarmknochen im Gelenk stabilisiert und zwar immer reaktiv. So sollte das funktionieren. Wenn wir uns normal bewegen, wenn wir uns zum Beispiel im Sport bewegen, dann können wir nicht unser Schulterblatt irgendwie stabilisieren und dann ganz kontrolliert eine Bewegung machen. Nee, die Muskeln müssen mit dem richtigen Timing, mit der richtigen Geschwindigkeit zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Sachen machen, damit wir uns gut bewegen können. Und das ist ein Skill, den trainieren wir, glaube ich, viel, viel zu wenig im Gym. Und deswegen sind Oberkörper-Plyos massiv underrated. Mhm. Unter anderem.
Also ich kann so ein bisschen, so mein Take auf die Sache, gerade bei, also generell für Plyos, hochrepetitiv und hochreaktiv, kann ich einfach mal so kurz erklären, was ich mache. Also ich habe so, also wäre ich ein Speerwerfer und habe so meinen werfenden Arm quasi halt in einem Rubberband. Und da hacke ich halt so forceful, wie ich nur irgendwie kann, so schnell und so hoch frequentiert. So, ihr wisst schon, was ich meine. Dagegen. Und die Sache ist die, dass, weil wir ja in diesem Kontext sind, dass wir uns im Gym bewegen, wollen wir ja alles planbar machen und alles irgendwie eben so wenig wie möglich durch Störvariablen begrenzt sehen. Und ich versuche, mein System tatsächlich da so repetitiv, reaktiv sich darauf einstellen zu müssen. Das heißt, ich versuche nicht in einer Struktur zu bleiben und meinen ganzen Körper die ganze Zeit festzuhalten, sondern ich versuche wirklich in dieser kurzen Zeit und ob das möglich ist, I don't know, zu relaxieren. Das heißt, wie auch bei einem Sprung, dass ich versuche eben halt den Wechsel zu haben zwischen Anspannung und Entspannung, Anspannung und Entspannung. Das heißt nicht, dass ich quasi halt ein muskulär gesichertes System habe. Also ich stehe wirklich halt wie, wie bei einem Speerwurf oder halt bei irgendeinem Wurf und habe natürlich einfach eine gewisse, ich sag mal, Verschraubung meines Körpers, logischerweise, weil natürlich die eine Extremität, sprich der zu trainierende, der zu bewegende Arm eben eine dynamische Bewegung ausführt. Aber der Rest vom Körper ist so in einer gewissen fixen Position. Aber trotzdem versuche ich eben mein Schulterkomplex sich immer wieder, soweit es eben geht, relaxieren zu lassen, damit er eben wirklich reaktiv arbeiten muss.
Ja, ich finde das total sinnvoll. In meiner Schulterreha habe ich auch extrem viel reaktive Sachen gemacht. Und also für mich hat es gut funktioniert. Diese reaktiven Sachen machen auch einfach Bock, auch weil es halt was anderes ist. Und es ist so, wir müssen da so ein bisschen komplexer denken, glaube ich, weil Rotatorenmanschette, wieder das Stichpunkt, so die wird ja von den meisten trainiert, als wäre sie halt ein Bizeps. Mhm. So, langsam, kontrolliert, über eine große Range of Motion und so weiter. Aber so die Funktion ist halt eine andere, so zumindest in der echten Welt. Und gerade auch für Leute, die vielleicht irgendwie Probleme haben oder hatten und im Reha-Prozess, die haben oft viel Hemmung und machen sich eben sehr steif und spannen alles an, um zum Beispiel ein Gelenk zu schützen. Und um diese Hemmung loszuwerden, sind reaktive Dinge auch, ein Gamechanger, können Gamechanger sein, weil Leute eben gar nicht die Zeit haben, bewusst zum Beispiel ein Gelenk rigide zu machen. Da kommt automatisch Bewegen rein und auf einmal eben arbeiten gewisse Systeme und gewisse Muskeln von ganz alleine wieder so, wie sie funktionieren sollen.
Und das ist auch was ich feststelle, und das kann jeder von euch auch feststellen, wenn du sowas mehrmals gemacht hast, dann kriegst du einfach einen gewissen Rhythmus und dein Körper hat einfach die Fähigkeit auch zu relaxieren zwischen den Wiederholungen und ist eben nicht steif und rigide. Weil, wie du schon sagst, in der echten Welt können wir das auch nicht. Also so auch so ein bisschen Stichwort vielleicht Verletzungsprophylaxe und so weiter. Was bedeutet es auch am Ende des Tages? Halt nichts so für mich. Aber du hast einfach so die Möglichkeit, wenn du in solchen Dingen auch besser wirst, dass dein System insgesamt dann vielleicht doch so ein bisschen vorbereiteter ist, also wenn du sowas eben nicht trainierst. Also wenn du quasi halt Klar. zum Beispiel deine Rotatorenmanschette nur hypertroph wie einen Bizeps trainierst, was natürlich in dem Kontext ihrer Funktion, ich will nicht sagen sinnlos ist, aber halt dann doch sinnlos ist.
Ich würde nicht sagen, dass es sinnlos ist. Nee, aber das geht zu weit. Aber wenn man es nur so macht, dann verpasst man einfach was.
Ich meine, sinnlos in dem Kontext, natürlich machst du eine Struktur vielleicht irgendwie morphologisch stärker und so weiter, aber von dem, was du ihr, glaube ich, beibringen kannst, wenn du sowas trainierst, in Umsetzung, in Anwendung für Anforderungen eben in der echten Welt, außerhalb vom Gym, da ist es quasi weniger sinnvoll, glaube ich.
Ja, eben reaktiv, zentralnervös, passiert da halt nicht viel, wenn ich einfach nur Rotation mache. Und dann abschließend, dann können wir auch zur nächsten Frage weitergehen. Natürlich auch einfach Powerentwicklung durch den Oberkörper. Dafür sind Oberkörperpleis natürlich auch gut geeignet. Darüber haben wir jetzt nicht
gesprochen. Ja, das wollte ich dich gerade noch gefragt haben.
Also, keine Ahnung, ja. Medizinballwürfe, auch reaktive Plyo-Push-Ups. Mit der Landmine kann man coole Sachen machen, wo man die Landmine quasi wirklich beschleunigt und durch die Gegend schmeißt. Kommt natürlich so ein bisschen auf das Trainingsziel an, beziehungsweise das ist schon was sehr Spezifisches. Mhm. Aber für Schlagsportler zum Beispiel natürlich total sinnvoll. Also egal, ob es jetzt Kampfsportler sind oder ein Tennisspieler oder so. Also auch ein Element, was man nicht vergessen darf. Wir machen das im Unterkörper eben auch. Dafür machen wir ja Sprünge, damit man quasi explosiver wird, reaktiver wird, schneller vom Boden wegkommt. Und das gleiche Prinzip kann man natürlich auch auf den Oberkörper anwenden. Also auch aus dem Blickwinkel betrachtet sehr, potenziell sehr wertvoll.
Mhm. Ja, einfach Sachen können.
Ja.
Wie ich so finde. Also
mit mehr können als eben langsam und kontrolliert,
ja, genau,
Hanteln durch den Raum bewegen.
Mit Geschwindigkeit, also Geschwindigkeit empfangen, Geschwindigkeit abgeben und so weiter.
Kräfte aufnehmen, Kräfte wieder quasi speichern und dann wieder abgeben und ja, so weiter.
Ja, total geil. Also so.
Wir effiziente Bewegung.
Jetzt will ich gar nicht trainieren, wieder digressen, aber wir haben uns ja darüber unterhalten, auch was ich auch vorhabe bei meinem Jefferson Curl auch und so weiter. Also welche Segmente ich da.
Wie schlägst du jetzt die Brücke?
Nein, nur da geht es ja auch um Geschwindigkeit. Und wie ich quasi halt da auch reaktiv eben auf äußere Einflüsse, sprich auf Gewicht, das sich durch den Raum schnell bewegt, reagieren lernen will und so weiter. Egal, wir gehen weiter. Übungsreihenfolge, Fragezeichen.
Ich habe die Fragen immer sehr gekürzt übrigens. Deswegen ist es da nur ein Wort mit vielen Fragezeichen.
Ja, das ist ja ein Stichwort, das bringt dich ja on the right track, oder?
Ja, also bei Plyos ist es eigentlich relativ klar, da ist, ich glaube, das ist auch Konsens, würde ich sagen, im Trainingsgame. Plyos macht man am Anfang von der Session, wenn das Nervensystem noch frisch ist, weil wir eben einfach schnell reagieren müssen auf Sachen. Das heißt, Plyos in einem ermüdeten Zustand zu machen, macht einfach nicht besonders viel Sinn. Mhm. Es gibt andere, also je nachdem, was man eben zu Plyos dazu zählt, sowas wie diese tiefen und pulsierenden Sprunggeschichten, das könnte man auch an anderen Stellen, finde ich, ganz gut einbauen, also weiter hinten im Training. Aber die klassischen, schnellen, explosiven, intensiven Plyos, die würde ich immer am Anfang machen, also eben nach einem Warm-up. Auch das ist wichtig, dass man halt aufgewärmt ist für seine Plyos. Vielleicht nutzt man aber auch eben ganz niedrig intensive Plyos, um sich aufzuwärmen. Auch das macht total Sinn. Mhm. Und dann kann man da die Intensität langsam nach oben schrauben. Die Bodenkontaktzeit geht runter, der Impact geht hoch und so. Und deswegen generell Plyos am Anfang, generell reaktive Sachen eher am Anfang von der Session.
Also es ist das, was wir vorhin auch gesagt haben, oder? So Salz nicht deppert, also neue Horses.
Ja, aber da gibt's ja durchaus schon, also auch sowas, so eine, ich würde schon sagen, eine veraltete Denkweise. Shoutout an meinen Basketballcoach zum Beispiel. So dieses Ding von, ja, aber wenn du das und das ermüdet machst, dann lernst du ja, das ermüdet zu machen und so. So, ja, jein.
Ja.
Eher nein.
Genau. Das meine ich ja eben. Also, welches System trainierst du tatsächlich? Das ist ja das Wichtige, oder? Dass man sich darüber Gedanken macht.
Genau. Und ein ermüdetes System trainierst du halt nicht, weil dann der Stimulus nicht groß genug ist, dass dieses System sich tatsächlich anpasst. Das ist der Denkfehler in diesem Sachen ermüdet machen, ja, ist wertvoll, weil das ist dann so, ja, okay, du machst zwar die Sache, aber der Stimulus ist gar nicht hoch genug, um eine Anpassung hervorzurufen. Also warum machen wir dann die Sache?
Ja.
Und wie viel Trainingsreiz passiert versus wie viel zusätzliche Ermüdung sammelst du einfach an?
Und das ist, glaube ich, so eine, also da muss man jetzt nicht hingehen, aber das ist halt eine Denkweise, die so lang vorherrscht schon, weil auch da quasi nur Systeme herausgenommen worden sind in dieser Betrachtungsweise, die einfach nur auf einer morphologischen Basis basieren und nicht einer Zentralnervösen und so weiter. Egal,
das
weiter.
Zieht sich ja wie ein roter Faden auch durch alles.
Absolut.
Also dass halt die Perspektive auf Training so krass muskelzentriert, ja, ist und eben auch Muskelaufbau zentriert ist.
Nur.
Und dann versucht man diese Prinzipien auf alles anzuwenden.
Genau.
Und das wird halt schwierig.
Ja. Du hast also hier noch,
siehe eine Rotatorenmanschette wie ein Bizeps trainieren, den man hypertrophieren will.
Ja. Integration ins Training hast du ja quasi eigentlich auch schon beantwortet. Gehen wir mal weiter. Dürfen die Fersen den Boden berühren? Da geht es wahrscheinlich jetzt um Plyos. Klassische,
spannende Frage.
Repetitive, ja, Plyos.
Also wenn es wirklich um Plyos geht, dann eigentlich nein. Was passieren kann ist, also man landet ja quasi so auf dem Fußballen, wenn man es gut macht, bei Plyos. Und natürlich wird die Ferse im Moment des Impacts absinken Richtung Boden.
Mhm.
So, das passiert ja alleine, weil deine Wadenmuskulatur kontrahiert, hoffentlich sehr hart, schon vor dem Impact. Und dann stretcht sich die Achillessehne. Und wenn die Achillessehne eben länger wird, dann ist auch klar, dass der Fersenknochen, der an der Achillessehne dranhängt, sich halt absenkt Richtung Boden, so grob erklärt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die Ferse vielleicht auch leicht den Boden berührt, kurz anstreichelt und dann hebt man eben wieder ab. Ich will aber keinen Impact auf der Ferse haben. Und normalerweise berührt die Ferse auch gar nicht den Boden, aber eben es kann sein, dass, also es heißt dann nicht, dass der Fersenknochen einmal auf den Boden knallt, sondern vielleicht berührt man halt so ein bisschen hier mit der unteren Ferse den Boden, aber halt auch nur für eine Millisekunde und dann hebt man wieder ab. Also im Prinzip, wenn ich jetzt klassische Plyos mache, wenn ich zum Beispiel Pogos mache, dann will ich nicht, dass die Ferse den Boden berührt. Aber es gibt andere Sprungvarianten und auch Plyo-Varianten, wo man vielleicht mehr mit dem ganzen Fuß landet. Also ich denke jetzt zum Beispiel an sowas wie einen Drop-Jump. Du springst von der Box und willst danach einen maximalen Sprung haben. Und auch das kann man unterschiedlich machen. Man könnte das sehr reaktiv machen mit einer ultra kurzen Bodenkontaktzeit. Dann wird deine Ferse wahrscheinlich nicht den Boden berühren. Ich kann es aber auch mit einer bisschen längeren Bodenkontaktzeit machen. Und dann lande ich auf dem ganzen Fuß und springe dann eben nach oben ab und habe viel tiefere Gelenkwinkel, in die ich mich reinbewege. Also mein Knie beugt mehr, mein Sprunggelenk beugt mehr, meine Hüfte beugt mehr. Das ist auch so, es ist ein bisschen abhängig davon eben, was ist die Intention und was will ich jetzt gerade erreichen. Will ich quasi maximal auf Reaktivität trainieren und die Bodenkontaktzeit so kurz wie möglich halten, dann wird die Ferse eher nicht den Boden berühren. Wenn es mir um eine maximale Sprunghöhe geht, dann werde ich mit dem ganzen Fuß eher Kontakt haben. Und auch sowas wie ein Broadjump zum Beispiel, auch repetitive Broadjumps, da wird dein ganzer Fuß Bodenkontakt haben, auch die Ferse. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel ein paar Hürdenjumps mache, wo ich hintereinander, keine Ahnung, 5 Sprünge mit der ultrakurzen Bodenkontaktzeit über Hürden mache, dann wird meine Ferse wahrscheinlich wieder nicht den Boden berühren. Also es kommt ein bisschen drauf an. Und die Sache ist, wenn ich das sehe, dass zum Beispiel die Ferse immer so auf den Boden knallt, wenn ich Pogo-Jumps mit jemandem mache.
Und ich denke, darum geht's ja, oder, bei dieser Frage, prinzipiell, also um Pogos, weil Leute, sehen wir auch, sorry, wenn ich dich unterbreche, aber sehen wir bei so vielen Leuten, wenn wir unsere Live-Seminare haben, wie die eben sowas können oder nicht können, so, und wie sie sowas auch verbessern können, durchaus, wenn man sie eben dahin cued.
Ja, oft braucht's auch nicht viel, um Leute dahin zu cueen.
Genau. Okay, sorry, verantwortlich.
Ja, also eigentlich nein, eigentlich sollte die Ferse nicht den Boden berühren. Unter Umständen ist es dann auch wieder in Ordnung. Ich muss auch zum Beispiel an sowas wie die Rudiment-Hops denken. Das könnt ihr mal auf YouTube eingeben. Das ist quasi eine Variante, wo man ganz intentional mit dem ganzen Fuß immer den Boden berührt. Aber das ist halt so eine sehr niedrigintensive Einsteiger-Variante, die man aber durchaus auch nutzen kann, zum Beispiel im Warm-up oder um Leute generell mal auf Impact irgendwie vorzubereiten. Und manche Leute oder viele Leute sind auch zu mit ihrem Schwerpunkt zu weit vorne und zu sehr auf den Zehen. Und solche Leute will ich dann ja eher wieder zurückholen auf dem Fuß, also mehr Richtung Mittelfuß, mehr Richtung Fußballen, mehr Richtung Ferse. Das sind nur so Gedanken, die mir da jetzt gerade einfallen, wie man dann jemanden zum Beispiel cueen könnte, der zu weit vorne ist. Dem will ich vielleicht eine Variante geben, wo die Ferse wirklich den Boden berührt, damit ich ihn von zu weit vorne mehr in die Mitte hole. Aber ja, ich glaube, ich habe alles gesagt dazu, oder?
Es kommt halt immer auf die Intention an. Und wenn wir gerade bei Pogos eben versuchen, genau das Phänomen zu verbessern, was du vorhin beschrieben hast, dass die Achillessehne wirklich was macht, so, und dass Leute eben nicht muskulär springen, dann ist es eben wichtig, dass sie halt nicht mit der Ferse aufkommen. Das führt uns vielleicht auch, was du gerade gesagt hast, zu der nächsten Frage. Herangehensweise mit Kunden, die seit Jahrzehnten nicht gesprungen sind.
Also Herangehensweise wahrscheinlich für die allermeisten Kunden und Patienten. Mhm. Da ein Plyo eine Kombination aus Landung und Absprung ist, würde ich immer erstmal mit einer Landung anfangen und sicher gehen, dass Leute eine Landung und den Impact einer Landung handeln können, bevor ich quasi das zweite Element dazunehmen und eine flüssige Bewegung aus Landung und Wiederabsprung herstelle. Also ich würde Leute erstmal irgendwo runterspringen lassen und gucken, dass sie da Vertrauen haben, so, dass sie das können, ohne dass sie sich dabei irgendwie wehtun oder so. Das wäre ein guter Startpunkt. Und also da würde ich auf jeden Fall den Beitrag auf MTMT Delta empfehlen, weil da gehen wir genau auf solche Dinge ein. Also wo fängt man an mit Leuten? Man kann sich irgendwo festhalten, um den Impact zu reduzieren. Man kann sich an einem Band, was von oben irgendwo kommt, festhalten, um den Impact zu reduzieren. Also man muss einfach den Impact erstmal reduzieren, beziehungsweise die Bewegung vielleicht aufteilen, so ein bisschen in die Elemente erstmal landen können und dann abspringen können. Und das Ganze Und das ist wichtig bei Plyos, dass man halt nicht zu intensiv anfängt mit Leuten, die das seit Jahren oder Jahrzehnten halt nicht mehr gemacht haben. Das ist ganz wichtig, Leute nicht zu schnell, zu sehr belasten. Und das sind eigentlich so die Dinge. Also ich denke da immer so an meine Eltern, mit denen habe ich halt genauso angefangen. Die sind erstmal von einer echt nicht besonders hohen Kante runtergesprungen, also so Bordsteinkantenhöhe und dann irgendwann von einer höheren Box doppelt so hoch und dann irgendwann dreimal so hoch. Und als ich gesehen habe, dass sie das gut können, sind sie an die Bänder gegangen und haben angefangen, so diesen Rhythmus und diesen Bewegungsablauf irgendwie zu üben und eben die Landung zusammenzufügen mit dem Wiederabsprung. Und dann haben sie irgendwann keine Bänder mehr bekommen und machen das halt einfach so frei im Raum. Mhm. Also das als Schnelldurchlauf jetzt eine Möglichkeit der Progression. Und ich glaube, viel mehr als das braucht man für die meisten Leute auch nicht. Also klar kann man da immer fancy werden, indem man irgendwie Sachen progressiert, regressiert, variiert, wie auch immer. Aber ich glaube, mit dem Ablauf und wie lange Leute dann Zeit verbringen auf den jeweiligen Levels, nenne ich es mal, das ist natürlich individuell. Aber viel mehr als das braucht es nicht. Erstmal landen, dann den Bewegungsablauf leichter durchführen und dann irgendwann quasi in der Zielbewegung Rap sammeln.
Das wäre jetzt schon natürlich eine sehr methodische Reihe. Nichts anderes habe ich von dir erwartet als Antwort. Ich würde vielleicht noch so hinzufügen, so ein bisschen, Leute müssen sich bei, ich nenne es mal Sprüngen generell oder beim Springen, erstmal sicher fühlen und mutig werden, dass sie ihren Körper überhaupt so dynamisch und vielleicht auch rhythmisch durch den Raum bewegen. Das heißt, ich würde vielleicht auch noch hinzufügen wollen, dass man sehr, sehr noch viel einfacher vorgehen könnte und die Leute halt einfach so ein bisschen zappelnd von einem Bein auf das andere, mit beiden Beinen im Raum, von nach vorne zur Seite und sonst irgendwas, sich dynamisch bewegend fortbewegen lässt.
Also einfach mal so ein bisschen hoppeln.
Einfach mal so ein bisschen hoppeln, dass die Leute überhaupt mal wieder checken. Und da geht es ja viel um Sequenzierung, um Frequenz, um Rhythmus am Ende des Tages. Dass Leute wirklich so diesen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung halt checken. Und da wirst du ja auch als Coach relativ viel Aufschluss darüber bekommen, wer was kann und warum nicht und so weiter. Also wir sehen ja so viele Leute, die sich auf der Bahn bewegen und zum Beispiel nicht landen können, weil sie halt nicht yielden können. Das heißt, aus irgendeiner Inhibition, weil sie in irgendeinem Gelenkabschnitt, in irgendeinem Winkelgrad Schmerzen haben, whatsoever. Das heißt, sich so dynamisch zu bewegen, ist ja auf alle Fälle eine geile Sache. Und ich meine, wir sehen es ja tatsächlich auch bei uns so, wer in Anführungsstrichen, also jetzt kommt wieder mein Tänzergehen durch und so weiter. Ich denke immer, dass wenn Leute halt Musik fühlen und halt Rhythmus haben, dann werden sie solche Sachen auch sehr, sehr gut können. Das heißt, sich verschalten können eben. Wann muss ich mich anspannen, wann muss ich mich entspannen? Also da sieht man schon einfach sehr, sehr schöne Unterschiede zwischen den Leuten, so auch bei uns eben teamintern. Das wäre für mich so eine Herangehensweise, die irgendwie so total intuitiv ist.
Und auch so ein Schritt, den ich jetzt quasi ausgelassen habe, also den ich auch absichtlich auslasse oft, den man da auf jeden Fall auch noch reinbringen könnte, wäre halt quasi, ich habe ja gesagt, man teilt das Ganze auf und erstmal müssen die Leute landen. Man kann natürlich die Leute auch erstmal einfach springen lassen. Auf eine ganz niedrige Box zum Beispiel draufhüpfen oder einfach auf der Stelle. Also halt eben nicht als Plyo, sondern mit langer Bodenkontaktzeit, mit viel Zeit und dann spring einfach mal so hoch du kannst. Auch so Wall-Pogos, Shoutout David Gray, wo man auf dem Rücken liegt und quasi erstmal seinen Fuß, also die Wand als Boden nutzt und quasi reaktiv arbeitet, sind eine total gute Variante, damit man mal so dieses Gefühl bekommt, da kriegt man Impact, aber es ist natürlich was ganz anderes, als wenn die volle Schwerkraft quasi nach unten wirkt. Gibt es alle möglichen, so ich sag mal, Zwischenschritte, die man einbauen kann und Varianten, die man dafür nutzen kann.
Ja, es ist einfach, it's beautiful, wenn Leute
so lernen, sich wieder wie Menschen zu bewegen.
Ja, absolut. Und das ist ein super Segue zur nächsten Frage. Brauche ich Plyos, wenn ich Krafttraining mache?
Ja, was heißt, brauchst du sie? Es kommt halt darauf an, was dein Ziel ist. Also wenn du dich halt gut bewegen willst oder dich wie ein Mensch bewegen willst, dann solltest du, finde ich, so ein Element auf jeden Fall in dein Training einbauen, weil es auch einfach nicht viel Zeit kostet und weil du, und das haben, darüber haben wir in der ersten Folge sehr, sehr viel gesprochen, weil du davon eben Adaptionen bekommst, die dir normales Krafttraining in der Form einfach nicht bieten kann. Mhm. Das heißt, wenn du, egal was dein Ziel ist, wenn du für Performance trainierst, ja. Wenn du für langfristige Gesundheit trainierst, ja. Wenn du dafür trainierst, ein guter Beweger zu sein, dann ja. Also es gibt für mich, wenn du nur fette Muskeln aufbauen willst und dir quasi wurscht ist, wie du dich bewegst, so dann musst du keine Plyos machen. Also es ist zielabhängig, aber wenn du nicht sehr, sehr spezifisch nur auf Muskelaufbau trainierst, dann werden Plyos immer einen Benefit haben für deine physische Entwicklung. Mhm. So, davon bin ich fest überzeugt. Also es war ja nicht nur Clickbait. Die erste Folge ist ja, warum jeder Plyos machen sollte. So, das ist, jeder sollte fucking Plyos machen, Leute. Ja, wirklich. Ja. So viele Vorteile.
Und ich denke mir jetzt gerade schon wieder so, also ich sehe jetzt gerade vor mir so einen jungen Mann von 25, 26 Jahren, der diese Frage stellt, der halt sonst vielleicht irgendwie so Hypertrophie und Maximalkraft chased bei seinem Plan. Und wenn ich mir so vorstelle, und ich habe da ja kein Bild davon, was halt so in so normalen Fitnessstudios, in normalen Gyms irgendwie so läuft, aber da hast du ja gar nicht...
Springen keine Leute.
Ja, genau. Natürlich springen da keine Leute. Jetzt stelle ich mir mal vor, der macht irgendwie so seinen Chest Press und währenddessen geht er raus und hat irgendwie geilen Sound auf dem Ohr und hüpft so ein bisschen alleine. Allein das ist schon so, würde man denken, so hat er zu viel Crank genommen oder schnupft der Kokain oder irgendwie sowas. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, das ist ja auch mal wieder, also ich meine, die Abzweigung müssen wir jetzt nicht nehmen, aber ja. Das ist halt ein Problem in dieser Fitnessbranche. Ja,
das ist wirklich ein Problem.
Das gehört nicht dazu. Ja. Das ist nicht der Standard im Training und deswegen traut man sich nichts zu machen, weil man wird komisch angeschaut von allen anderen, die trainieren, bla 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 bla. Ja. Also eben, als ich im Leos trainiert habe, die 2 Monate, da habe ich immer meine Plyos gemacht. Ich war der Einzige, der Plyos gemacht wurde. Die Leute haben mich angeschaut, als wäre ich ein Auto. Klar, aber es macht Bock. Es bietet dir unfassbar viele Vorteile. Von daher, let's fucking go. Und noch was, Krafttraining. So, wenn du sagst,
jetzt geht's los.
Ja, Krafttraining. Plyos sind Krafttraining, Leute. Plyos sind Krafttraining. Und zwar ein Training, wo extrem hohe Kräfte wirken auf unser System. Viel höhere Kräfte als in dem klassischen Muskelaufbautraining, was die meisten machen. Also von daher, vielleicht sind Plyos sogar mehr Krafttraining als Muskelaufbautraining.
Für viele würde ich sagen, definitiv sogar. Das hatten wir in der letzten Folge auch schon.
Also wenn man einfach wirklich nur sich ganz objektiv das Wort Krafttraining anschaut, dann sind Plyos nicht was anderes als Krafttraining, sondern sie sind genau das.
Also ich würde gerade sagen, also ich wollte jetzt da nicht hingehen, aber das hatten wir in der letzten Folge, glaube ich, auch schon, aber gerade solche Sachen so
Junge, Hüfte explodiert gerade.
Habe ich gehört, war gut. So repetitiv tiefe Sprünge, also so Deep-Tier-Sachen. Bin ich fest davon überzeugt, dass viele Leute dann einen größeren, auch hypertrophen Stimulus davontragen, als wenn sie irgendwie halt einen Split-Squat machen, den sie wahrscheinlich butchern und schlecht machen und keinen Effort in diese Bewegung legen. Weißt du, was ich meine?
Ja, und am Ende ist es dann ja auch so, man muss sich ja nicht entscheiden und man kann diese Reize alle mitnehmen.
Ich meinte nur, wenn es so wäre, weil viele Leute einfach auch, wenn sie klassisch Krafttraining in Anführungsstrichen machen, halt den Skill, gut Kraft zu trainieren, nicht haben. Egal, wir gehen weiter, sonst drehe ich mich auf. Wie wird man bouncy?
Oh. Ja, wenn es jemand von euch weiß, bitte schreibt mir eine DM. Ich versuche das seit Jahren und bin noch nicht erfolgreich. Nein, also was bedeutet bouncy überhaupt? In meiner Vorstellung bedeutet bouncy reaktiv. Also ein Athlet, der bouncy ist, der hat sehr kurze Bodenkontaktzeiten. Der ist so schnell in der Luft, der braucht nicht lange, um Kraft zu entwickeln. Und das bedeutet eben, das ist ein elastischer Athlet. So. Und wie werde ich elastisch, indem ich meine elastischen Strukturen gut nutze? Also in erster Linie die Achillessehne. Dafür brauche ich viel Stiffness. Stiffness in der Sehne, Stiffness im Sprunggelenk, aber auch im Knie und in der Hüfte, also im gesamten System. Stiffness kannst du ja auf viele Dinge anwenden. Stiffness bedeutet quasi, wie gut kann eine Struktur Verformung widerstehen.
Mhm.
So.
Ja.
So ungefähr. Genau, und das kann man eben auf eine einzelne Struktur wie eine Sehne beziehen, aber auch aufs gesamte System. Das heißt, um bouncy zu sein, braucht man Stiffness. Man muss diese Stiffness quasi schnell hervorrufen können. Also man ist schon stiff, bevor der Fuß den Boden trifft und so weiter und so weiter. Und ja, wie erreicht man das, wie trainiert man das? Naja, mit Plyos halt. Mit Plyos, wo man den Fokus eben auf sehr kurze Bodenkontaktzeiten hat. Vorne hatte ich das Beispiel, wenn ich jetzt einen Drop-Jump mache, also ich springe irgendwo runter und dann gleich wieder hoch, dann würde ich da tendenziell halt mit einer sehr kurzen Bodenkontaktzeit arbeiten und nicht mit einer längeren. Aber das heißt auch am Ende nicht, dass du nur noch ultrakurze Bodenkontaktzeiten trainierst. Es gibt Athleten, die sind quasi einfach gottgegeben, bouncy und reaktiv und elastisch. Und es gibt andere Athleten, die sind, ich sag mal, eher kraftbasiert. So, zu denen gehört zum Beispiel ich. Ich glaube, man kann seine genetischen Voraussetzungen, also die sind halt da.
Genau.
Und natürlich kann jemand, der eher kraftbasiert ist, ein bisschen bouncier werden, aber der wird nie ein super bouncy Athlet werden. So, das ist einfach so. Und jemand, der gottgegeben eher bouncy ist, der wird halt immer eher bouncy sein. Und dann kann man diese Fähigkeiten natürlich trainieren, logischerweise. Man kann noch besser werden, wenn man eh schon bouncy ist. Man kann auch noch bouncier werden, wenn man eher kraftbasierter Athlet ist. Und so weiter.
Also es ist gut, dass du den Faktor jetzt noch dazu gebracht hast, weil das wäre mir jetzt schon noch wichtig gewesen, dass wir, also du hast ja generell erklärt, was es überhaupt heißt, bouncy zu sein, aber dann muss man natürlich schon auch einfach noch den eigenen Kontext dazu sehen. Also sprich, wie lang ist deine Achillessehne zum Beispiel, beziehungsweise wie lang sind die Muskelbäuche vom Gastroc zum Beispiel. Wie ist deine Beckenposition im Raum? Wie breit ist dein Becken? Also was hast du für ein Frame? Bist du ein Narrow ISA? Bist du ein Wide ISA? Das sind schon alles solche Faktoren, die da halt extrem viel mit reinspielen.
Ja.
Und da hast du für deine Grundvoraussetzungen definitiv, glaube ich, in der letzten Zeit ohnehin schon dich auf diesem Spektrum zu Bounciness sehr, sehr weit nach rechts verschoben.
Und sehr, sehr weit ist dann trotzdem nicht besonders weit.
Naja, natürlich nicht. Weil du halt einfach rein von deiner Struktur eben nicht dafür gemacht bist.
Ja.
So.
Genau. Also, wenn ich maximal hoch springe, dann habe ich eine lange Bodenkontaktzeit. Die brauche ich, damit ich quasi die Kraft erzeugen kann, um hoch zu springen. Das heißt, ich arbeite auch automatisch mehr muskulär und weniger elastisch, weniger mit meinen Sehnen. Und andere Athleten, die kommen halt super schnell vom Boden weg, springen sauhoch und machen das eher über Elastizität und Stiffness.
Wie war der eine Dude? Hieß der Robin, mit dem wir mal auf dem Court waren oder so?
Ja.
Irgendwann mal habe ich das allererste Mal, als wir, glaube ich, so nach meinem Achillessehnenriss irgendwie gespielt haben oder so, da war da Max zum Beispiel sogar noch dabei. Und dann haben wir irgendwann, nein, weiß ich nicht mehr. Und dann haben wir einmal 5 gegen 5 gegen so andere Leute gespielt. Und da war irgendwann mal, ich weiß nicht, ob er Robin hieß, aber der ist auf einmal durch die Luft geflogen und Oida, wo kommt denn das jetzt her?
Ja.
War das der?
Das sind genau die, keine Ahnung.
Das war so krass.
Aber das sind halt einfach, das sind die Athleten. So, ich habe auch einen Teammate, der ist extrem bouncy. Der ist auch super schnell im Richtungswechseln und so weiter. Also der kann einfach, der ist halt einfach quick. So.
Ja.
Und das sind schon Attribute, mit denen ist man halt geboren oder nicht geboren.
Mhm.
Und es macht aber auch total Sinn, dass man, je nachdem, wo man ist und was man gut kann, dass man vielleicht das andere halt ein bisschen mehr trainiert. Das macht also als Grundprinzip Sinn für Menschen. So, wenn man ganz links auf einem Spektrum steht, Sachen trainieren, die eher rechts auf dem Spektrum sind, ist meistens eine ganz gute Idee. Auch in dem Kontext, würde ich behaupten.
Ich würde mal diese Frage vorziehen, weil die passt in diesem Kontext sehr gut. Was sagt eine lange bzw. kurze Bodenkontaktzeit über den Beweger aus? Okay.
Ja. Ja, das, also ja. Lange Bodenkontaktzeit, jetzt beziehen wir das Ganze mal wieder mehr so auf die Genpop und vielleicht nicht so auf Athleten, bedeutet, jemand kann einfach nicht gut Stiffness erzeugen, jemand ist vielleicht nicht gut in dieser Präaktivierung, also Präaktivierung heißt, deine Muskeln feuern schon, bevor dein Fuß den Boden überhaupt trifft. Wenn jemand diesen Skill nicht hat, naja, dann landet der erstmal, dann fangen an, Muskeln Sachen zu machen und dann springt er irgendwann wieder ab. Wenn ich bouncy bin, wenn ich Stiffness erzeugen kann, dann habe ich diese Stiffness schon, bevor mein Fuß auf den Boden trifft. Also das sind Dinge, die kann man sehr gut trainieren. So mit Leuten gerade, jetzt gehen wir wieder zu den Leuten, die halt seit Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr irgendwie gesprungen sind und nichts Elastisches, Reaktives mehr gemacht haben. Das heißt, solche Dinge sind einfach wichtig fürs Assessment für uns als Coaches, dass wir uns eben anschauen, was ist die Bewegungsstrategie von einem Menschen? Klebt der ewig am Boden fest? So, dann gibt mir das einfach eine Richtung, in die ich arbeiten sollte mit diesen Menschen, würde ich sagen. Und natürlich, wenn wir bei der Gen-Pop sind, die wenigsten Leute werden schnell vom Boden wegkommen, wenn man das zum ersten Mal mit ihnen macht. Die wenigsten Leute werden irgendwie mir eine kurze Bodenkontaktzeit zeigen, höchstwahrscheinlich, weil den meisten eben da einfach noch koordinativ viele Skills fehlen.
Ja, und ich würde noch hinzufügen, dass es auch so wichtig ist, das habe ich ja vorhin schon angerissen, dass es halt auch ein super Assessment ist, auch letztendlich irgendwelche Inhibitionen, die oft schmerzbasiert sind, irgendwie detektieren zu können. Und das ist einfach auch total schön. Das ist das, was du ja auch vorhin schon angesprochen hast. Gerade mit Menschen, die irgendwie schon älter sind und sowas schon lange Zeit nicht mehr gemacht haben. Wenn du das dann lernst, dann lösen sich solche Inhibitionen auch oft auf, weil es einfach so ist, dass sie eben sich besser verschalten lernen, besser lernen, reaktiv zu sein, also einfach so diesen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung zu können. Und deswegen allein ist es schon so therapeutisch, präventiv, das ist einfach so ein wichtiges und essentielles Tool, das wir haben.
Einfach für Sicherheit in Bewegung
runtergebrochen. Ja.
Das ist sau wichtig. Wo ich jetzt auch
Dinge
noch kurz,
können einfach so. Dinge können.
Ja, sich wie ein Mensch durch den Raum bewegen können.
Ja.
So. Mit Anmut, Schönheit,
ja, das, Geschmeidigkeit. Das kommt dann nochmal dazu Rhythmus. Auch und so weiter. Ja.
aber bei der Frage muss ich jetzt auch noch an Laufstile denken. Mhm. Weil das ist natürlich auch was man assessen kann. Also Leute, die halt irgendwie joggen gehen und bei jedem Schritt halt gefühlt einmal in den Sumpf reintreten, in den Treibsand und dann irgendwann wieder rauskommen. Das ist halt echte Läufer, die halt über den Boden bouncen. Also halt boing, 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 wie so ein Flummiball. Also auch an Laufstilen kann man sehr, sehr viel ablesen, was grundsätzliche Fähigkeiten, athletische Fähigkeiten angeht. Mhm. Und das eben. Das eine hat eine längere Bodenkontaktzeit, das andere hat eine kürzere Bodenkontaktzeit. Und sofort kann man irgendwie Rückschlüsse ziehen, was dem Menschen fehlt und dementsprechend auch, was ich vielleicht dem Menschen mit einem Training wieder zurückgeben kann.
Hier steht Warm-up, Fragezeichen. Haben wir eigentlich auch schon?
Eigentlich schon. Also das muss man auch wirklich nicht so kompliziert machen. Also natürlich kann man irgendwelche Skips machen oder irgendwelche Laufschulsachen. Man kann sich aber auch einfach 5 Minuten generell aufwärmen, man kann ein bisschen laufen, man kann auf dem Fahrrad sitzen, dann hüpft man halt einfach ein bisschen locker durch die Gegend und dann steigert man die Intensität langsam. Kommt aber auch ein bisschen drauf an, wie intensiv ist denn der Reiz am Ende. Also wenn ich jetzt einen Ultra mit einer super kurzen Bodenkontaktzeit von einer 60-Zentimeter Box runterspringen und dann einen maximalen Vertical Jump raushau, dann ist es somit das Intensivste, was ich mache. Und dafür muss ich halt sehr, sehr gut aufgewärmt sein. Versus wenn ich einfach eine Session habe, wo ich viele extensive Pogos mache oder so, da brauche ich vielleicht nicht so ein elaboriertes Warm-up am Ende. Also auch da kommt es ein bisschen drauf an. Warm-up, mei, das ist.
Und da kann genau, was du gerade gesagt hast, wenn du viele extensive Plyos machst, dann kann das ja Teil des Warm-ups sein, was wir schon ein paar Mal gesagt haben.
Genau, also googelt nochmal, habe ich vorhin gesagt, diese Rudiment-Hop-Serie zum Beispiel, das kann man super ins Warm-up integrieren, solche Sachen.
Das würde ich auch unbedingt machen, also gerade so heranführend und das wird ja dann einfach immer intensiver, weil Leute es halt besser können, aber gerade einfach, was ich vorhin erwähnt habe, die Leute halt einfach mal so ein bisschen rhythmisch, dynamischer durch den Raum bewegen zu lassen. Das reicht ja am Anfang oft schon aus, um das anzubahnen. Dosierung bei Reha, beziehungsweise zum Anfang. Hast du ja auch schon so ein bisschen gesagt, gell?
Boah, ja. Ich meine, das wisst ihr ja, wir tun uns immer schwer, da Empfehlungen zu geben für Dosierung, für Volumina, Frequenz und so weiter. Weil das ist halt einfach abhängig von deinem Kontext. So gerade in der Reha. Wenn jemand einmal die Woche zu dir kommt, in die Reha, keine Ahnung, na, dann hast du ja gar nicht so viel Spielraum, oder? Mhm. Aber die Sache ist, und das ist schon sehr, sehr wichtig, wenn es um eine Reha geht, dass man den Einstiegspunkt sinnvoll wählt. Und der sollte halt lieber zu niedrig als zu hoch sein. Mhm. Das heißt, nicht von Anfang an dem System zu viel abverlangen, sondern man fängt wirklich ganz locker an mit, keine Ahnung, 4 Sätzen a 10 Kontakten oder so. Vielleicht auch nur 2 Sätze und guckt einfach mal, ob der Mensch das handeln kann. Und wenn er sagt, so ja, ich habe gar nichts gemerkt danach, So, dann kannst du beim nächsten Mal, wenn du mit 2 Sätzen angefangen hast, mal 4 machen und gucken, wie er darauf reagiert und so. Also das ist ein bisschen Trial and Error. Aber weil so hohe Kräfte wirken, gerade bei Plyos, sollte man relativ entspannt einsteigen und von da nach oben progressieren. Was jetzt zum Beispiel die Kontakte insgesamt angeht, was dann eine Art und Weise wäre, das Volumen zu messen und objektiv zu tracken. Mhm. Ja, also ein fettes kommt drauf an, aber ich, als Grundprinzip, macht nicht zu schnell zu viel, ist ganz, ganz wichtig in einem Reha-Kontext.
Wer sollte keine Plyos machen?
Naja, haben wir eigentlich schon beantwortet mit dem Titel von der ersten Plyo-Folge, oder? So, jeder sollte Plyos machen.
Mhm.
Und ich glaube auch wirklich, dass egal welche Probleme jemand hat, eine runterskalierte Version findet man am Ende, glaube ich, wirklich für jeden, um, und das ist dann vielleicht keine Plyos, wie wir sie uns jetzt vorstellen von irgendwelchen Top-Athleten, aber dass Leute halt einfach mal so ein bisschen dynamischer sich bewegen und ab und zu mal den Boden verlassen. So, da gibt's Mittel und Wege. Zum Beispiel, so ich stelle einen Stepper hin, da stelle ich meinen vorderen Fuß drauf, halte mich mit beiden Händen fest, rechts und links, und dann hüpfe ich quasi mit dem Fuß, der noch auf dem Boden ist, ein bisschen hoch und runter. Ich habe 3 Kontaktpunkte, die ich nutzen kann, um quasi die hüpfende Seite zu entlasten. Auch ganz autoreguliert. So, das ist eine ultra runterskalierte Variante. Und die da einfach mal so ein bisschen abheben vom Boden, so ein bisschen reinwippen und so. Ich denke mal, das kann fast jeder machen. So, natürlich mache ich keine Plyos mit jemandem, der sich gerade die Achillessehne gerissen hat oder so. Also weißt du, das ist irgendwie, das ist halt einfach nur gesunder Menschenverstand. Aber ansonsten so, mir fällt niemand ein, mit dem ich das nicht machen würde.
Mhm.
So, das ist ja unser großer Rant. Jetzt schon in der 2. Folge.
Ja.
Oder fällt dir irgendein Case ein, wo du sagst, nein. So, nein, der auf gar keinen Fall.
Nein. Nein. Also das, was du gerade gesagt hast, wenn man da sehr intuitiv und auch so ein bisschen kreativ an die ganze Sache rangeht, dann kann man ja mit allen Menschen irgendwie was Rhythmisches machen. Und da geht es einfach darum, dass du halt Anspannung, Entspannung lernst. So, das ist halt einfach ein total wichtiges Element. Und auch ein schönes. Also es macht halt einfach Spaß. Vielleicht nicht am Anfang, weil die Leute halt so zu compressed sind, zu viel Stock im Arsch haben und zu steif sind. Und dementsprechend.
Weil sie zu unsicher sind.
Richtig. Und dementsprechend gar nicht die Möglichkeit haben. Und das ist ja eben das probate Mittel dafür. Setze Gestaltung bei 20 Minuten Plyos.
20 Minuten Plyos? Ganz schön viel Zeit.
Ja.
Auch da, es kommt natürlich wieder auf die Intensität von den Plyos an. Wenn du intensivere machst, brauchst du längere Pause. Wenn du extensivere machst, brauchst du nicht so lange Pause. Aber sagen wir mal irgendwie, wenn ein Satz Plyos 20 Sekunden dauert, dann würde ich wahrscheinlich das so IMOM mal 2 irgendwie machen. Also 20 Sekunden Belastung und dann 100 Sekunden Pause, so ungefähr. Und also das wären so mittelintensive Plyos, die ich dann machen würde.
Mhm.
Und das wären dann nach Adam Riese 10 Sätze, die ich mache über diese 20 Minuten. Zum Beispiel, aber auch da, also es ist so abhängig von der Intensität, weil ich würde wahrscheinlich erstmal ein paar extensive machen, wo ich nicht besonders lang Pause mache, wo ich relativ viele Kontakte sammle. Und wenn du dann am Ende zum Beispiel 5 maximale Broadjumps oder sowas machst, dann machst du halt relativ lang wieder Pause. Also das ist so, ich weiß nicht, wie ich solche Fragen beantworten soll. Das ist schwer für mich. Aber das, was ich als erstes gesagt habe, also quasi submaximale Plyos, 20 Sekunden Belastung, 100 Sekunden Pause für 10 Sätze, damit ich was gesagt habe. So.
Ja, also ich würde es genauso beantworten. Also am Ende des Tages geht es doch darum, wieder um die Intention. Und wenn du eben sehr, sehr extensive Plyos, aka zum Beispiel Pogos machst, dann ist das ja ein integraler Bestandteil zum Beispiel vom Warm-up. Und dann wirst du vielleicht irgendwie halt, so wie bei uns, auf der Bahn, auf der Laufbahn irgendwie so deine Pogos machen. Dann gehst du wahrscheinlich zur nächsten Station, in Anführungsstrichen, in der du quasi dein Warm-up exerzierst und kommst dann irgendwann mal halt nach den 4, 5, 6 Übungen, die du halt für dein Warm-up machst, wieder dann zurück zu den Plyos und dann machst du halt deinen nächsten Satz Plyos. So, also so mache ich es jedenfalls. Und alles andere, was mit einer höheren Intensität verbunden ist, geht unweigerlich auch damit einher, dass man eine längere Pause macht.
Und man sollte das auch spüren, also das würde ich hoffen, dass du zum Beispiel merkst, weil ich will bei Plyos eigentlich immer, also auch wenn ich die extensiv mache, wenn ich die submaximal mache, dass halt meine letzte Rap immer noch eine super hohe Qualität hat, also eigentlich die gleiche Qualität wie die erste Rap. So, das ist ein bisschen anders als jetzt im klassischen Krafttraining, wo ich will, dass die letzten Wiederholungen langsamer werden, wenn ich Muskeln aufbauen will. Bei Plyos, wenn ich merke, boah, die letzten Wiederholungen, die haben sich irgendwie unsauber angefühlt, da mache ich vielleicht im nächsten Satz ein paar weniger Reps oder ich mache ein bisschen längere Pause. Also so kann man das dann auch eben anpassen. Weil, ja, wie gesagt, Plyos, ich will, dass die einfach, dass da jede Rap eine sehr, sehr gute Qualität hat. Und das ist ein bisschen unterschiedlich zu dem klassischen Krafttraining, was wir vielleicht eher alle kennen, wo man noch mehr Ermüdung auch wirklich erzeugen will und wo man eben weiß, okay, ich habe jetzt gerade einen Trainingsreiz gesetzt, weil die Bewegung langsamer geworden ist und vielleicht auch ein bisschen unsauberer, in Anführungszeichen. Mhm. Plyos ist da anders, sind da anders.
Welche Anpassungen entstehen durch Plyos? Und ich nehme die nächste Frage gleich noch mit. Und wieso sind die so wichtig?
Ja, da kann ich jetzt wirklich nur auf die erste Folge verweisen, weil da reden wir ja quasi nur darüber, ja. Über eine Stunde.
Ja.
Also es gibt die Anpassungen, die potenziellen sind mannigfaltig und ja, wir haben schon drüber gesprochen. Mhm.
Was machen, wenn man sehr flexibel ist? Ich kann schnelle Bewegungen nicht gut kontrollieren.
Dran arbeiten. Also genau das trainieren. So, das sind Qualitäten, die lassen sich trainieren. Diesen Rhythmus, diese Stiffness in Plyos. Ich finde, da eignen sich gut so Plyos mit Band. Also ein Band, das von oben runterkommt, du hältst dich daran fest, du wirst ein bisschen entlastet und du kannst dadurch einfach gut diesen Rhythmus und dieses den Boden attackieren lernen, Stiffness aufzubauen und bist quasi erstmal leichter, als du eigentlich bist durch das Band. Das ist eine super Möglichkeit. Und dann, ja, man muss es halt einfach machen. Also man muss es trainieren und dann wirst du langfristig eben lernen, Stiffness aufzubauen in deinem System und Plyos gut machen zu können. Das ist, wie immer, gibt es da keine Abkürzung und keine magische Übung, die ich dir verraten kann, sondern man muss halt die Sache machen und dann wird man auch besser werden in der Sache. Also einfach viele, viele extensive, submaximale Plyos mit Fokus auf proaktiv den Boden attackieren. Und da geht es dann am Anfang auch nicht darum, dass du super hoch springst, sondern einfach, dass du diesen Impact gut managen kannst, indem du eben lernst, Stiffness zu erzeugen.
Ich glaube, vielleicht als Bild wäre es auch noch wichtig, dass man sich immer so vors innere Auge holt, sich selbst einfach in keiner großen Gelenkwinkelveränderung zu sehen. Also das ist ja das, was man sieht, gerade bei Leuten, die du jemand bist, einer bist, vermeintlich flexibel, beziehungsweise auch einfach die Möglichkeit, groß zu yielden, aber vielleicht nicht eben diesen Switch zu schaffen, das System wirklich zu verstiffen und dann eher so quasi, gerade wenn man so extensive Plyos von Leuten sieht, dann overcomen die nicht, sondern es ist einfach so, dass die quasi bei jeder Bodenkontakt-Situation immer im Knie yielden. Das heißt, der Kniewinkel wird sich immer verändern und die werden einfach das Knie flektieren. Weil sie vielleicht auch noch nicht die Möglichkeit haben und vielleicht auch noch nicht die Sicherheit haben, dass sie quasi den Gelenkwinkel im Knie nicht verändern.
Da gibt es auch andere Übungen, die man natürlich machen kann, die nichts mit Plyos zu tun haben, mit denen man an sowas arbeiten kann.
Klar.
Foam Roller Bridges, Hamstring Bridges und lauter so ein Zeugs.
Genau.
Also eben so statische, isometrische Übungen kombinieren mit den Plyos kann da total Sinn machen. Weil, also, was ist eine isometrische Übung. Ich spanne Sachen an, ich generiere quasi Stiffness durch mein System und vielleicht schaffe ich es dann besser, diese Stiffness mitzunehmen in den dynamischen Kontext Plyos. Also da gewisse Sachen miteinander kombinieren, kann da total sinnvoll sein.
Mhm. Sind Plyos bei Patellasehnenbeschwerden empfehlenswert?
Ja, fragen Basti. Also ja, aber die stehen ganz am Ende von der Reha-Progression auf jeden Fall. Und dann ist auch wieder die Frage, was für welche? Mhm. Also ich weiß es vom Basti, der hat das Thema Plyos immer so ein bisschen zu stiefmütterlich behandelt in seinem ganzen Reha-Prozess mit seinem Patellaspitzensyndrom. Aber immer wenn er dann wieder Konstanz da reingebracht hat und zum Beispiel so Deep-Tier pulsierende Sachen und sowas gemacht hat, dann hat seinen Knien das sehr, sehr gut getan. Mhm. Aber die müssen halt darauf vorbereitet sein. Das heißt, klassischer Ablauf von Patella-Tendinopathie. Erstmal ISOs machen, dann langsam, also Heavy-Slow-Resistance, langsames, kontrolliertes Tempo unter schweren Lasten. Und dann kommt am Ende eben wieder das Reaktive, das heißt die Sprünge. Ganz grob skizziert. Also es kann sehr, sehr nützlich sein und sehr, sehr wertvoll sein, aber es ist wichtig, dass sie zum richtigen Zeitpunkt im Reha-Prozess kommen, mit der richtigen Intensität, mit dem richtigen Volumen und so weiter und so weiter. Mhm. Kommt dann auch eben drauf an, was dein Ziel ist, wie man die Plyos macht und so weiter und so weiter. Also eben, man kann Plyos machen und es wirkt viel Stress aufs Knie. Man kann aber auch Plyos machen und es wirkt weniger Stress aufs Knie, indem man die Kräfte eben schon vorher abfängt, sage ich mal, sprich im Sprunggelenk und dadurch nicht so viel Kraft aufs Knie wirkt und so weiter.
Und deswegen, genau so wie du es gerade erklärst, sind Plyos natürlich auch gerade in diesem Kontext total essentiell.
Damit man lernt, die Kräfte zu verteilen durchs System.
Absolut.
Und die Kraft eben nicht zu konzentriert, fokussiert wirkt auf irgendein Gelenksystem oder eine spezifische Struktur wie deine Patellasehne.
Weil du es vielleicht bisher immer so fokal gemacht hast und gar nicht die Möglichkeit hattest, irgendwie den Stress umzuverteilen. Gut, gehen wir mal weiter. Einstieg haben wir jetzt quasi auch schon beantwortet. Deep Tier Plyos am Anfang oder Ende der Session? Ich könnte antworten, ich verstehe die Frage nicht, aber also ich mache es sowohl am Anfang wie auch am Ende.
Ja. Auch da so ein bisschen die Frage stellen, warum mache ich die? Mhm. Und dann hast du vielleicht ein bisschen deine Antwort. So, wenn ich zum Beispiel die eben als Beweglichkeitsarbeit mache und ich will diese Beweglichkeit, die sie mir geben, nutzen im Krafttraining, dann würde ich sie natürlich eher am Anfang machen. So, ich mache, keine Ahnung, Ausfallschritt Deep Tier Plyos, damit ich besser in diese Position von einem Ausfallschritt komme. Da mache ich die erst und danach trainiere ich meine Ausfallschritte schwer zum Beispiel. Ich kann aber auch am Ende von der Session das machen, um einfach wieder so ein bisschen die Spannung rauszulassen aus dem System. Und ja, das haben wir am Anfang schon gesagt, dass so Deep Tier Plyos, die muss man nicht unbedingt am Anfang machen. Vielleicht macht es auch Sinn, wenn man jetzt nur eine Plyo-Session macht, also eine reine Plyo-Session, dass man sie da eher am Ende macht, wo man eben die intensiven Belastungen, die sehr stiffen Bewegungsmuster, die viel Spannung und viel Action vom Nervensystem erfordern, dass man die erstmal am Anfang macht und am Ende, um wieder ein bisschen Spannung rauszulassen aus dem System und eben so diesen Rhythmus zu finden und die Stiffness wieder runter zu skalieren, dann mache ich sie so hinten raus. Fast als Cooldown, wenn du so willst, von der Session.
Ist auch, definitiv. Ich mache zum Beispiel so Deep Tier Squats, Squat Jumps, mache ich eigentlich jeden Tag. Das ist genau das, was du gerade beschreibst. Also für mich ist es definitiv so, dass ich so viel Extensionstonus aus dem System rausbringe und wirklich auch so dieses, was ich vorhin schon angesprochen habe, so dieses Steifsein, diesen Stock im Arsch, diese Unentspanntheit, die wir alle mit uns tragen, also so den Analsphinkter die ganze Zeit irgendwie compressed zu halten und so weiter, das kann man einfach sehr, sehr schön reaktiv irgendwie lösen, indem man wirklich so, oh, oh, also da reinfällt. Auch ohne den Ton, wenn ihr wollt. Aber der Ton bringt schon auch sehr, sehr viel.
Ist dein Analsphinkter die ganze Zeit compressed?
Na, jetzt ist er gerade ziemlich entspannt.
Okay, gut. Meine auch.
Aber you get the point. Also es ist auf alle Fälle alles, was so quasi im Beckenbereich passiert, da sitzt ja schon viel, viel Spannung.
Ja, Euda.
Bei uns Menschen.
Also Deep Tier Plyos, mal über den Beckenboden nachdenken und genau, wie dieser Impact und diese wiederholten rhythmischen Bewegungen vielleicht dafür sorgen, dass eben Leute, die im übertragenen Sinne einen Stock im Arsch haben und im physiologischen Sinne einfach einen dauerkontrahierten Beckenboden haben, der dementsprechend auch nicht gut funktioniert, weil er eben nicht relaxieren kann, weil da kein Wechsel mehr stattfinden kann, da sind oder können Deep Tier Plyos natürlich ein absoluter Gamechanger sein. Mhm. Also gerade sowas, was du jetzt gesagt hast, so Deep Squat Sachen und so.
Beste.
Ja, kann ein super Tool sein für ganz viele Sachen. Deswegen sind Plyos ja so toll, Leute.
Ja, und ich meine, also alle, die jetzt zuhören und sich vielleicht denken, so was labert der? Aber alle, die halt einen krassen Extensionstonus im System haben, wenn man wirklich mal eben, ich sage jetzt mal, die Bounciness, das Trampolin vom Beckenboden mal wieder zulässt, man wird es förmlich merken, wenn man unten nicht quasi compressed bleibt und auf Biegen und Brechen irgendeine Anspannung halten will, sondern man folgt einfach der Bewegung und dann werden diese ganzen Sachen automatisch passieren irgendwann mal. Und das ist das Schöne daran.
Was auch schön ist, ist, dass ihr mit Code MTMT immer maximal spart bei ESN. Ich weiß, ihr habt eure Vorräte in der Black Week aufgefüllt und wahrscheinlich bestellt die nächsten 2 Monate niemand irgendwas mit unserem Code. Aber falls ihr doch irgendwas bestellt, dann freuen wir uns immer sehr, wenn ihr Code MTMT nutzt. Damit supportet ihr uns. Shoutout an ESN. Danke auch für euren Support. Und jetzt kannst du die nächste Frage stellen.
Mache ich eine extra Plyo-Einheit?
Weiß ich nicht. Machst du die?
Nein.
Ja, kannst du machen. Also ich könnte keine machen, weil ich 3-mal die Woche Basketball habe und dementsprechend einfach wenig Sinn macht, irgendwie noch eine extra Plyo-Einheit einzubauen. Wenn du jetzt nur trainierst im Gym, dann kannst du auch eine gesonderte Plyo-Einheit machen. Aber das würde ich wahrscheinlich dann eher als eine Power-Einheit oder sowas gestalten, also wo du dann vielleicht auch noch ein paar explosive Lifts dazu machst. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, das irgendwie einzubauen in dein Training. Man muss keine extra Plyo-Einheiten machen. Plyos lassen sich sehr gut und sehr einfach integrieren quasi in das normale Training, auch ohne einen zusätzlichen Trainingstag. Auch da kann ich überlegen, kommt auch darauf an, wie oft du in der Woche trainierst, mache ich Plyos zum Beispiel eher an einem Oberkörpertag, wo ich einfach mich nur auf die Plyos jetzt für den Unterkörper konzentriere. Ich kann sie aber genauso gut, und das hängt eben ein bisschen vom Split ab, am Anfang von meiner Unterkörpersession machen. Also da ist sehr, sehr viel möglich. Das Wichtige ist natürlich, dass man wie immer im Training seine Regenerationsphasen hat. Aber also auch da ist es einfach sehr schwierig, eine Antwort zu geben, weil es abhängig ist von anderen Faktoren, wie, keine Ahnung, gehst du laufen zum Beispiel? Wenn du laufen gehst, laufen ist eine plyometrische Aktivität. Ich würde nicht eine Plyo-Session machen und dann Tag danach habe ich irgendwie meinen Long Run oder so. Also es muss halt einfach sinnvoll über die Woche aufgeteilt sein. Und Plyos belasten gewisses Gewebe eben sehr stark. Und das muss einem klar sein, also dass eben gerade Sehnen, wenn man intensive Plyos macht, sehr, sehr stark belastet werden durch Plyos. Und dementsprechend braucht dieses Gewebe dann halt ein bisschen extra Zeit, um sich zu erholen. Aber ich könnte zum Beispiel eine sehr intensive und auch hochvolumige Plyos-Session am Montag machen. Und dann mache ich am Dienstag halt einen Oberkörpertag im Gym. Und am Mittwoch mache ich meinen schweren Unterkörpertag im Gym zum Beispiel. Also da ist alles möglich. Ball ist Leben. Ist unsere Trainings-App jetzt schon draußen, wenn der Podcast rauskommt? Wahrscheinlich nein. Aber bald, also lang kann es nicht mehr dauern. Und in der Trainings-App wird auch Ball ist Leben sein. Das ist ja so ein, ich sag mal, ein Einsteiger-Plyo-Programm für Leute. Das kann man sehr gut kombinieren mit seinem Krafttraining, was man eh schon macht. Also entweder an den Off-Days, weil da ist nichts Ultra-Intensives drin. Oder man verbindet es halt wirklich und macht quasi einen Trainingstag Ball ist Leben und danach noch seine Session am Eisen. Ja. Mal wieder eine sehr unspezifische Antwort.
Ich würde schon hinzufügen, also weißt du, so rein praktisch Und auch so vielleicht so motivational und auch so vom Environment her würde ich sagen, ja, mach eine gesonderte Plyo-Einheit aus dem Grund, weil du dem Ganzen, wenn du bisher eben nur den Progressive Overload der Hypertrophie gefrönt hast, vielleicht dem Springen mal einen höheren Stellenwert beimisst, wenn du halt eine gesonderte Einheit machst. Also weißt du, so rein eben motivational, klar. Und wenn du dann sogar noch die Möglichkeit hast, irgendwie einen Sportplatz zu haben, wo du draußen eben trainieren kannst, noch mehr Boxes getickt. Das heißt, du bist draußen an der frischen Luft und hast von vornherein schon vielleicht einen ganz anderen Mindset. Also eher einen Athleten-Mindset als einen Pumper-Mindset. Von dem her könnte ich mir das durchaus vorstellen. Also wenn du die zeitlichen Kapazitäten hast und auch die regenerativen, was der Kuis gerade gesagt hat, dann würde ich das unbedingt mal in Erwägung ziehen, eine gesonderte Plyo-Einheit zu machen und die halt wirklich nur darauf auszurichten. Ist doch total geil.
Ja, wenn man die Zeit hat oder sich die Zeit nehmen will. Also
klar.
Ich habe gerade überlegt, ob ich jemals quasi eine reine Plyo-Session gemacht habe. So, ja, habe ich ab und zu gemacht, aber das war jetzt nie langfristig was, was ich irgendwie bei mir durchgesetzt habe, weil ich halt lieber dann eben so meine 3-4 Sessions in der Woche mache und mehrere Inhalte in eine Session packe.
Mhm. Wann Sprünge, in Klammern lange Bodenkontaktzeit, wann Plyos? Was sind die Unterschiede?
Boah, da könnte man jetzt natürlich ultra krass, also das ist ja so ein krasses Rabbit Hole. Da gibt es ganz unterschiedliche Qualitäten auch innerhalb von Sprüngen und Plyos, die man halt trainieren kann. Die einen trainieren das mehr, die anderen trainieren das mehr. Da würde ich dann vielleicht auch mir mal Leute anschauen wie Dario Seisan, Matt McInnes-Watson, die halt einfach noch viel tiefer in der Thematik drin stecken. Gerade der Dario, der halt einfach mit Athleten, mit Leistungssportlern arbeitet und das alles auf einem sehr, sehr hohen Niveau macht. Also das kann man zerlegen, da machst du Kraftmessplatten, Assessments und schaust, welche Qualität du genau trainierst. Ja, wenn es dir um Reaktivität geht, haben wir das nicht eigentlich schon beantwortet? Ja,
natürlich haben wir es schon beantwortet.
Ja. Wenn es dir mehr um Reaktivität geht, dann eher kurze Bodenkontaktzeiten. Wenn es dir um, weiß ich nicht, wenn dein Ziel ist, einen maximal hohen Boxjump zu machen zum Beispiel, dann trainierst du wahrscheinlich auch wieder mehr Sprünge. Willst du die Fähigkeit trainieren, über einen etwas längeren Zeitraum eine maximale Kraft in den Boden zu bringen oder eben über einen kurzen Zeitraum eine sehr hohe Kraft? I don't know. Also ich würde anfangen, mich zu wiederholen, glaube ich, wenn ich jetzt weiterreden würde.
Ja, ich glaube auch.
So.
Wie steigert man diese, welche Varianten? Hatten wir auch schon. Wenn ich nur noch 3 Plyo-Varianten machen könnte, welche?
Hatten wir das wirklich schon? Also da würden mir schon noch ein paar Sachen einfallen.
Ja, dann shoot.
Zur Progression.
Okay.
Also das Erste, was mir dazu einfällt, ist, guck den Delta-Beitrag, den wir über explizit über Progression von Plyos gemacht haben. Aber ich finde, Plyos kann man sehr, sehr gut steigern, ja, indem man die koordinativen Ansprüche nach oben bringt. Mhm. Also das ist einfach eine super Art der Progression, dass man die Komplexität der Muster quasi nach oben bringt. Man startet mit Pogos, das ist koordinativ nicht besonders anspruchsvoll, ist aber einfach eine super Variante, um generell jemandem mal ein Plyo beizubringen,
ja,
also ein Actual Plyo.
Und ich will da gleich einhaken, also das ist koordinativ anspruchsvoller für viele, viele viel mehr als du denkst.
Das ist, also mir ist völlig bewusst, wie anspruchsvoll das ist.
Nein, weil du gerade
sagst,
gerade
wenn wir wieder bei einer,
es ja, ist nicht so anspruchsvoll.
Im, wenn wir uns im Plyo-Bucket bewegen, okay, also dann sind Pogos eigentlich das leichteste, koordinativ.
Aber
das
heißt nicht, dass aber sie sind auch das grundsätzlichste.
Genau, deswegen fängt ja auch jeder mit Pogos an.
Ja.
So von unseren Kunden und so weiter. Erstmal einen guten Pogo können. Und dann ist schon mal, dann hast du schon mal krass viel erreicht. Mhm. Aber wenn das dann jemand kann, also wenn jemand quasi die Grundprinzipien von Plyos über Pogo-Jumps gelernt hat, dann kann ich anfangen, Komplexität nach oben zu bringen. Dann kann ich das im versetzten Stand machen. Dann kann ich im versetzten Stand mit einem Switch in der Luft das machen. Dann kann ich das nach links, nach rechts machen, also nach medial, nach lateral. Ich kann in verschiedene Richtungen hüpfen. Ich kann mit Rotation hüpfen und so. Also es gibt unfassbar viele Varianten und Kombinationsmöglichkeiten. Und jetzt für die Gen-Pop sehe ich darin auch wieder einen großen Wert, die Plyos nicht über Intensität nur nach oben zu progressieren, auch wieder, wie wir es irgendwie im Krafttraining alle gelernt haben, sondern halt viel über Komplexität arbeiten. Das macht für mich da total Sinn.
Ja, ist ja auch so selbstredend einfach, oder? So, sorry, aber wenn, also, ja.
Selbstredend ist es, glaube ich, nicht. Ja. Weil ich meine, den gleichen Approach kann man auch im Anführungszeichen im Krafttraining fahren.
Ja.
Aber wer macht das schon?
Ja.
Also wer denkt über eine koordinative Progression am Eisen nach? Keine Sau.
Ja.
Da geht es nur um Progressive Overload, da geht es nur um schwere Gewichte, mehr Wiederholungen und so weiter. Aber auch im Krafttraining, auch am Eisen, könnte man den Faktor Komplexität und Koordination durchaus mal beachten, wenn es um Progression geht.
Und den kannst du ja nochmal ein bisschen runtertrimmen und kannst den ja wirklich als Anmut und Schönheit der Bewegung titulieren, erstmal.
Das also, könnte man, aber ich meine jetzt auch wirklich ganz konkret, dass man die Bewegungsaufgabe komplexer gestaltet.
Absolut, verstehe ich total. Ja. Aber das würde ich noch davor schalten. Also das haben wir ja auch schon so oft gesagt heute. Also auch im Krafttraining ist es ja auch so. Kann niemand sich gut bewegen im Krafttraining oder macht er oder sie halt irgendeinen Scheiß und das Gewicht wird halt von A nach B bewegt?
Krafttraining ist halt auch einfach. Also wenn man, gerade wenn man jetzt so auf Muskelaufbau trainiert, so, das ist halt extrem simpel. Und Bewegungsqualität, also hohe Bewegungsqualität zu erreichen, ist in vielen Bewegungen halt einfach nicht besonders schwer. Bei Plyos ist aber die erste und wichtigste Progression immer Qualität. Immer Bewegungsqualität.
Das meine ich ja.
Ja.
Genau. Absolut.
Und eben, an der die nach oben bringen und dann kann man mit ein bisschen mehr Komplexität arbeiten. Und für die meisten Leute, also wenn wir jetzt von der General Population sprechen oder wir uns in einem Reha-Prozess befinden, so ultra verrückte, fancy Muster muss da eigentlich niemand machen. Aber wenn ich es zum Beispiel schaffe, einen Menschen, der einfach nur trainiert, um halt ein gutes Leben zu haben und gesund zu sein, wenn ich den dahin bringe, dass er gute Hops, also quasi einbeinige Plyos macht, rechts auf rechts, so, wenn ich den da hinbringe, so, dann habe ich schon sehr, sehr viel geschafft. Und mehr als das muss eigentlich niemand können.
Ja, also, ja genau, das ist schon ziemlich tough.
Ja, also das könnte ein ganz grobes Ziel sein, wenn du einen halbwegs fitten Menschen hast, der noch nie Plyos gemacht hat und du fängst an mit dem quasi als ein Ziel, den dahin zu progressieren, dass er gute Hops hinbekommt und gute Bounce. So, wenn du das geschafft hast, so Hut ab, dann hast du schon sehr, sehr viel erreicht. Und auf dem Weg dahin auch sehr, sehr viel Anpassung erreicht.
Das geht vielleicht in die Richtung jetzt hier. Wenn ich nur noch 3 Plyo-Varianten machen könnte, welche wären es?
Pogos, Bounce und Hops. Und dann kann man natürlich sagen, es gibt in jedem dieser Kategorien noch ganz viele Varianten, die man irgendwie machen kann. Also alleine so rhythmische Varianten, weißt du, dass du so die Intensität variierst, dass du zum Beispiel sagst, du machst, mache ich immer noch sehr, sehr gerne. Du machst 3 lockere Pogos, also sehr submaximal, und dann den 4. Kontakt machst du sehr intensiv. Und dann machst du wieder 3 lockere. So. Das kann man natürlich auch mit Hops machen, dass man irgendwie 3 lockere macht, 1 intensiven. Oder man kombiniert Hops und Bounce. Also man hoppt erstmal 3-mal auf rechts, dann macht man einen intensiven Bound, also geht von rechts auf links, dann hoppt man wieder locker. So lauter, da gibt es so coole Varianten, die man machen kann. Also du hast vorhin gesagt, so kreativ werden. Aber wenn du diese 3 Basisvarianten hast und dann alle Kombinationsmöglichkeiten aus denen und Variationsmöglichkeiten mit denen, mehr braucht niemand. Also wirklich niemand.
Und da zählen wir jetzt auch definitiv, also da unterscheiden wir jetzt härter zwischen Plyos und Sprüngen. Sonst würde ich für mich auf jeden Fall noch irgendeine Deep-Tier-Variante noch mit reinbringen.
Ja.
Nur für den Kontext.
Genau, aber als Plyos.
Ja. Okay.
Pogos, Hops und Bounce, Leute.
Finde ich auch.
That's where it's at.
Was passiert biomechanisch zwischen Wade und Achilles?
Ich glaube, ich habe es vorhin kurz erklärt. Die Wade muss hart kontrahieren, wahrscheinlich mehr oder weniger isometrisch, sehr, sehr stark kontrahieren, damit der Wadenmuskel quasi ein fester Anker ist und die Achillessehne sich verformen kann. Wenn ich lande und mein gesamter Muskel-Sehnenkomplex verformt sich, dann kann mein Muskel wird quasi mit der Landung länger und dann muss er wieder kontrahieren, dann kann die Achillessehne nicht die Energie aufnehmen und wieder abgeben. Also kann die Achillessehne nicht die diesen elastischen Prozess durchlaufen von Energieaufnahme und Energieabgabe, von Stretch und dann zieht sie sich wieder zusammen, weil eine Achillessehne ist quasi passives Gewebe, das heißt, die funktioniert mehr oder weniger wie ein Gummiband, aber damit ein Gummiband eben funktionieren kann, muss es an irgendwas Festem aufgehängt sein. Und das ist in dem Fall halt der Wadenmuskel. Und so funktioniert das. Und da sind wir dann bei Voraktivierung, bei Koaktivierungen und so weiter. Sprich, deine Muskeln feuern schon, die sind schon kontrahiert, bevor dein Fuß auf den Boden trifft. Und dann trifft dein Fuß auf den Boden und der Muskel ist so stiff und so unverformbar, weil er so krass kontrahiert ist, dass eben die Achillessehne sich stretcht, länger wird, die Energie aufnimmt, die Ferse Richtung Boden sinkt und dann kurz bevor die Ferse auf den Boden kommt, zieht sich die Achillessehne wieder zusammen und du nutzt die Energie, die du gespeichert hast, durch deinen Impact, um wieder zu springen. Das macht gute Plyos aus. Deswegen sind Plyos auch so eine effiziente Art und Weise, eben Kraft zu erzeugen, weil wir die Kraft nutzen, die da ist. Also wir arbeiten mit der Schwerkraft. So funktioniert Laufen, so funktioniert Sprinten. Genau, und dafür brauchen wir schnelle, gut getimte und sehr starke muskuläre Kontraktion, um die elastische Superpower unserer Achillessehne nutzen zu können.
Mhm. Jetzt nochmal eigentlich zwei Fragen, die wir auch schon beantwortet haben, aber vielleicht nochmal als Abschluss. Wie oft machen wir das und was überlegen wir uns, bevor wir eine Übung ins Training einbauen? Jetzt schaue ich mal, ob ich wirklich alles gefragt habe.
Wie oft machen wir das? Ja, mei, wieder sehr abhängig. Wenn ich jetzt zurückdenke an Personal Training mit Kunden, wenn die einmal die Woche trainieren, dann machen sie einmal die Woche Plyos. Wenn sie zweimal die Woche trainieren, machen sie zweimal die Woche Plyos. Wenn sie zweimal die Woche trainieren, würde ich die Inhalte ein bisschen variieren. Dann würde ich zum Beispiel am einen Tag eher extensive Plyos machen, am anderen Tag dann eher intensive Plyos machen. Das bedingt dann auch so ein bisschen, wie sind die Trainingsinhalte nach den Plyos von diesen zwei Sessions. Also so, wie war die Frage, wie oft oder wann?
Wie oft machen wir das?
Und die zweite Teile?
Was überlegen wir uns, bevor wir eine Übung ins Training einbauen?
Die zweite Teile? Was überlegen wir uns, bevor wir eine Übung einbauen? Warum mache ich diese Übung? Das ist die Frage, die ich mir immer stellen muss, bevor ich irgendeine Übung mit einem Menschen mache oder mit mir selber mache. Warum mache ich die Übung? Was ist mein Ziel? Was ist meine Intention mit dieser Übung? Und Intention bei Plyos wird am Anfang wahrscheinlich viel Bewegungslernen sein, wenn ich das anfange mit jemandem. Und dafür brauche ich sinnvolle Varianten, sprich nicht zu komplexe Varianten, koordinativ nicht zu anspruchsvolle Varianten. Und dann, eben das hatten wir jetzt auch schon in der Folge, dann kann sich irgendwann meine Intention shiften, weil ich weiß, der hat die grundsätzliche Mechanik verstanden. Jetzt kann ich mehr Komplexität reinbringen, jetzt kann ich einen höheren koordinativen Anspruch reinbringen, aber auch einfach mehr Intensität reinbringen. Also höhere Sprunghöhe, kürzere Bodenkontaktzeiten, dadurch reduzierte Wiederholungen, direkt gekoppelt an ein bisschen längere Pausen und so weiter und so weiter. Also always be intentional ist einfach ein sehr, sehr wichtiger Leitsatz, wenn ihr Leute trainiert und therapiert mit Bewegung. Was ist deine Intention? Wenn du keine gute Antwort auf die Frage hast, warum machst du diese Übung mit diesem Menschen zu diesem Zeitpunkt, dann solltest du deine Übungsauswahl definitiv hinterfragen.
Oder mehr MTMT Delta schauen. Da lernst du auch sowas.
Ja.
Ich würde vielleicht noch so mir so ein bisschen so global gesprochen hinzufügen, dass es total wichtig ist auch, wir haben ja viel von Autoregulation auch gesprochen und vielleicht auch so, wie misst man Fortschritt bei Plyos und so weiter. Und auch so die Unterschiede zwischen Menschen, also wer kann was und warum und so weiter. Und natürlich gibt es ein gewisses Leitbild, zum Beispiel jetzt eben bei Pogos, wie wir gerne den Boden attackiert hätten. Das ist ja was, wovon wir immer sehr, sehr viel sprechen. Aber es gibt einfach Leute, die können das inhärent besser als andere. Und da muss man auch einfach die Kirche im Dorf lassen und muss quasi auch aufpassen, dass man halt nicht, wenn man halt keinen Guter oder keine Gute ist, irgendwie alle über einen Kamm schert und dann sagt so, dein Sprung muss aber so ausschauen, weil jeder seine eigenen Möglichkeiten hat.
Das ist gerade unfitte Menschen.
Total wichtig ist das.
Haben halt ganz andere Voraussetzungen und Möglichkeiten.
Genau.
Als jetzt ein Athlet.
Also gerade das System wirklich stiff machen zu können und Also wir haben vorhin von, wie wird man bouncy gesprochen und so weiter. Das sind schon echt Sachen, die total wichtig sind, weil sonst verlieren Menschen, die halt nicht so bouncy sind oder halt ihr System nicht so steif machen können, um die Fähigkeit einer Achillessehne nutzen zu können, was du gerade beschrieben hast. Da muss man echt aufpassen, dass halt Leute dann nicht wieder die Motivation verlieren, sich irgendwie rhythmisch, dynamisch durch den Raum zu bewegen, weil sie denken, ja, ich kann das ja eh nicht.
Ich würde jetzt nochmal abschließend, also ich, oder gibt's noch Fragen?
Das war's
schon. Abschließend nochmal kurz skizzieren. Wenn ich, so wie ich das gemacht habe, als ich halt noch mehr mit Stammkunden im Personal Training gearbeitet habe, wenn jemand zweimal die Woche gekommen ist oder auch einmal die Woche, so allgemeines Warm-up, das macht der Kunde hoffentlich selber schon quasi vor seiner Session. Und dann mache ich die ersten 10 bis 15 Minuten Plyos. Vielleicht mache ich in den Pausen von den Plyos noch ein paar andere Drills, die mir wichtig sind für den Menschen. Aber nur, dass es mal eine allgemeine Empfehlung gibt. Ich habe da meistens 3 bis 5 verschiedene Varianten gemacht. 2 Sätze pro Variante. Und ein Satz sind bei uns eigentlich immer 10 Meter, weil wir halt so eine 10 Meter Bahn in der Mitte vom Gym haben. Und dann kommt man irgendwo eben zwischen, was habe ich gesagt, 3 bis 5 verschiedene Varianten mal 2, ja, halt so ungefähr 60 bis 100 Meter Plyos. Mhm. So habe ich das immer ungefähr gemessen. Und dann eben immer von niedrigerer Intensität zu höherer Intensität, also von weniger Impact zu mehr Impact. Nicht unbedingt von weniger Komplexität zu mehr Komplexität, das muss gar nicht sein. Aber das ist vielleicht mal so eine Guideline, dass ich mal irgendwas Konkretes gesagt habe. Und dann eben da braucht man nicht ewig lange Pausen, weil mit meinen Kunden so, die machen alle submaximale Plyos, immer. So, da lebt die Anpassung, die wir verfolgen mit der General Population, die lebt im Bereich von submaximalen Plyos, nicht von maximalen Plyos. Trotzdem kann man natürlich im submaximalen Bereich auch immer noch differenzieren und die Intensität ein bisschen hochrampen. Aber das wäre so, das war so mein System, was ich da so ungefähr verfolgt habe. 3 bis 5 Varianten. Pro Satz ungefähr 10 Meter, was natürlich unterschiedlich sein kann. Wenn ich 10 Meter Bounce mache, sind es weniger Reps, als wenn ich 10 Meter Pogos mit hoher Frequenz mache und so weiter. Genau. Aber so kann man zumindest im Personal Training mal anfangen und hat irgendwie einen sinnvollen Umfang, ein Volumen, wo auf jeden Fall Adaption passieren kann, was aber auch niemanden überfordert, aber auch Leute halt nicht unterfordert.
Mhm. Das ist so ein schöner Abschluss.
Ja. Ja, und damit haben wir auch das Thema Plyos erstmal abgeschlossen, glaube ich. Zwei gute Folgen, die man sich anhören kann und mal als Grundlage nehmen kann, um erstens mal selber damit anzufangen und das Ganze eben vielleicht auch zu integrieren in das Training mit Kunden und oder keine Ahnung, wie auch immer ihr arbeitet. Kann man auch super in Gruppensessions integrieren, solche Sachen. So, es ist, am Ende ist es nicht so deep. Lasst die Leute mal ein bisschen hüpfen, guckt euch das mal an und man kann dann immer spezifischer werden, immer genauer hinschauen, immer technisch besser werden in diesem ganzen Feld. Aber das Wichtigste ist erstmal, dass man keine Angst davor hat, das auszuprobieren und Leute auf diese Art und Weise zu belasten, weil Leute eben extrem profitieren können von Plyos. Yo. Habt ihr das gehört gerade? Mein Magen hat so laut geknurrt.
Ich hab's gehört.
Ja, es ist Zeit, dass ich was esse. Ich mache mir jetzt einen geilen Reispudding. Shoutout nochmal an ESN. Und Shoutout an euch und bis nächste Woche. Okay, bye.
Ciao.